Herzlich willkommen zur Einführung zu Ein Volksfeind von Henrik Ibsen in der Übersetzung von Angelika Gundlach. Im März 1882 schrieb der Dramatiker Henrik Ibsen an seinen Verleger Frederik Hegel: Zurzeit bin ich ganz mit den Vorbereitungen für ein neues Schauspiel beschäftigt. Diesmal wird es ein friedliches Stück, das die Staatsräte und Grossisten samt ihren Damen lesen können, vor dem die Theater keine Angst zu haben brauchen. Bereits im Juni desselben Jahres schreibt er in einem weiteren Brief: Ich möchte Ihnen vorläufig ganz kurz mitteilen, dass ich gestern meine neue dramatische Arbeit abgeschlossen habe. Sie heißt Ein Volksfeind und hat 5 Akte. Dass Henrik Ibsen sein neues Stück in einem doch sehr ironischen Ton als friedlich bezeichnet, lässt eine Vorgeschichte erahnen. 1879 feierte sein Theaterstück Nora oder ein Puppenheim am Konelige Theater in Kopenhagen seine Uraufführung. Die Handlung dreht sich um eine Frau, die aus den starren Konventionen der bürgerlichen Gesellschaft ausbricht und am Ende ihre Familie verlässt. Der Text löste Empörung bei Publikum und Presse aus. Die Vorstellung, eine Ehefrau und Mutter würde ihr eigenes Wohl über das ihres Mannes und ihrer Kinder stellen, war undenkbar. Ibsen kommentierte den öffentlichen Skandal 1881 mit seinem nächsten Stück Gespenster. Wieder steht eine Frau im Mittelpunkt, wieder bröckelt die bürgerliche Fassade. Diesmal aber gelingt es Ibsens Protagonistin nicht, sich aus dem Familiendrama zu lösen. Stattdessen treibt es Ibsen noch weiter auf die Spitze. Die Thematisierung von freier Liebe, Inzest und Sterbehilfe brach sämtliche gesellschaftliche Tabus. Die Literaturkritiken waren verheerend und europäische Theater lehnten das Stück ab, wodurch die Uraufführung erst im Mai 1882 in den USA stattfinden konnte. Diese harsche Abwertung trieb Ibsen um. Die späte Uraufführung von Gespenster war noch nicht einmal gespielt, als er bereits mit Ein Volksfeind begann. Nur etwas mehr als 3 Monate brauchte der Dramatiker, um das neue Stück fertigzustellen. Damit ist es das am schnellsten entstandene Ibsen-Drama. Dr. Thomas Stockmann macht als Badearzt eines örtlichen Kurbades eines Tages eine folgenschwere Entdeckung. Durch eine Fehlkonstruktion gelangen Bakterien ins Wasser der Kuranstalt und lassen die Badegäste krank werden. Als Wissenschaftler sieht er sich in der Pflicht, die Ergebnisse zu veröffentlichen und einen Umbau zu veranlassen. Seine Frau Katrin, seine Tochter Petra und Hofstadt, Redakteur der Lokalzeitung Volksbote, sichern ihm ihre Unterstützung zu. Thomas unterrichtet seinen Bruder Peter Stockmann, Bürgermeister der Stadt, über seine Entdeckung. Doch dieser reagiert nicht wie erhofft. Er zieht Thomas' Analysen in Zweifel und verlangt absolutes Stillschweigen darüber. Da das Wohl der Stadt vom finanziellen Erfolg des Heilbades abhängt, würde eine vorübergehende Schließung durch einen Umbau die ganze Stadt in den Ruin treiben. Als Thomas Peter eröffnet, dass die Presse bereits davon weiß, versucht Peter, ihn zu erpressen. Thomas besucht daraufhin Hofstadt in der Redaktion, zugegen sind auch Verleger Aslaksen und Mitarbeiter Billing. Mit dem Plan, öffentlich gegen Peter vorzugehen, beauftragt Thomas sie, seinen Artikel über das vergiftete Wasser zu drucken. Kaum hat Thomas die Redaktion verlassen, erscheint Peter. Er intrigiert gegen seinen Bruder und schürt Angst um das Wohl der Bevölkerung. Das Manöver gelingt. Hofstadt, Aslaksen und Billing stellen sich in der Folge gegen Thomas. Als Thomas davon erfährt, kündigt er eine öffentliche Versammlung an, in der er das Volk über die Wahrheit unterrichten will. Die Situation spitzt sich zu, als er bei dieser Versammlung die gesamte Bevölkerung mit wilden Beschimpfungen gegen sich aufbringt. Als dann auch noch seine Schwiegermutter Martha Kiel zur gefährlichen Gegenspielerin wird, steht er vor seinem beruflichen und persönlichen Abgrund. Schon in diesem Handlungsabriss wird deutlich, der Protagonist ist ein Einzelkämpfer und stellt sich gegen die öffentliche Meinung. Im Kontext der vorangegangenen Skandale ist Ein Volksfeind Ibsens bewusster Kommentar auf die Reaktionen zu Gespenster. Doch es geht weit über diesen einen Schreibanlass hinaus. Vielmehr ist das Stück eine Analyse einer bewegten Zeit, in der politische Umbrüche die Identität vieler europäischer Staaten und gesellschaftliche Ordnungen ganz neu verhandeln ließen und sich damit die Bedeutung von Teilhabe und Demokratie stark veränderte. Henrik Ibsen wurde als ältester Sohn von 5 Kindern am 16. März 1828 in der südostnorwegischen Kleinstadt Skien geboren. Henrik galt als Einzelgänger, war introvertiert und fand früh Gefallen an Literatur und Theater. Nach einer Apothekerlehre begann er zu schreiben und wurde 1851 Dramaturg am Theater in Bergen, später Theaterdirektor. Er setzte durch, ausschließlich in norwegischer Sprache zu spielen, trotz der starken dänischen und schwedischen Einflüsse. 1856 lernte Ibsen Susanna Dahr Torresun kennen und lieben. Die beiden heirateten und bekamen den Sohn Sigurd. Susanna blieb zu Lebzeiten eine unentbehrliche und anregende Gesprächspartnerin für ihn. In einem Gedicht bezeichnete er sie als die Brücke seines Denkens. 1858 nahm er ein Angebot als künstlerischer Direktor eines Theaters in Christiania, dem heutigen Oslo, an, wurde dort aber nach einigen Misserfolgen entlassen. Er hatte bereits zuvor mit seinem Heimatland und den Strukturen der bürgerlichen Gesellschaft gerungen, was ihn 1864 dazu veranlasste, Norwegen zu verlassen. Zuerst reiste er für einige Jahre nach Italien. Hier entstand unter anderem sein Stück Peer Gynt, das durch die berühmte Vertonung von Edvard Grieg einen Durchbruch in Ibsens Karriere darstellte. 1868 zog Ibsen mit seiner Familie nach Deutschland, zuerst nach Dresden, später nach München. Neue kulturelle Impulse lösten dort einen bedeutenden Entwicklungssprung in seinem Schreiben aus. Ibsen entsagte sich der Verarbeitung historischer Stoffe in Versform und wendete sich stattdessen gegenwärtigen Themen und einer alltäglichen Sprache zu. Innerhalb von wenigen Jahren entstanden seine bekannten Dramen »Die Stützen der Gesellschaft«, »Nora oder ein Puppenheim«, »Gespenster«, »Ein Volksfeind«, »Die Wildente« und »Hedda Gabler«. In »Ein Volksfeind« lässt Ibsen drei große Säulen einer demokratisch organisierten Gesellschaft aufeinanderprallen. Die Wissenschaft als Repräsentantin von Vernunft und Fortschritt, die Politik als Repräsentantin der bedürfnisorientierten und gerechten Verwaltung einer Gemeinschaft und die Presse als Repräsentantin von Transparenz und Meinungsfreiheit. Doch Ibsens Figuren handeln nicht nach irgendwelchen Idealen, denn alle missbrauchen sie ihre Macht. Damit gelingt Ibsen ein wunderbarer Kniff, denn er entlarvt das Menschsein an sich. Einerseits entwerfen wir Systeme und Regeln für das Gemeinwohl, andererseits scheint am Ende der Fokus auf den eigenen Vorteil doch immer stärker zu sein. Ab 1864 finden sich in einigen von Ibsens Briefen auch politische Statements zu Themen wie Staat, Demokratie und Opportunismus. Seine Gedanken führten ihn dabei zurück zu den Ideen der Französischen Revolution und zu deren Zielen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Seiner Ansicht nach waren diese Begriffe durch zeitgenössische Entwicklungen zu sinnentleerten Worthülsen geworden und verlangten nach neuem Inhalt und einer neuen Erklärung. Worauf es ihm ankam, war eine Revolutionierung des Menschengeistes. Diese Überlegungen flossen auch merkbar in die politischen Haltungen des Protagonisten Thomas Stockmann in »Ein Volksfeind« ein. Doch sind die Art und Weise, wie er sie vorbringt, aus heutiger Sicht nicht ganz unproblematisch. Erlebt man Thomas in der ersten Hälfte des Stückes als rationalen Wissenschaftler, verschwimmen im Laufe der BürgerInnenversammlung im vierten Akt die Grenzen zwischen akribischer Verteidigung wissenschaftlicher Werte und fanatischem Abdriften in eine Welt der Extreme. Vor allem sprachlich lösen seine Reden heute Irritation aus. Dr. Stockmann bezeichnet die Menschen der Stadt als Tiere, unterteilt die Gesellschaft in edle Pudelmenschen und dumme Kötermenschen oder beschimpft sie als Schädlinge, die man ausrotten müsse. Er geriert sich selbst als eine Art Auserwählter und unterstellt der Mehrheit der Bevölkerung geistige Unzulänglichkeit. Diese Abfälligkeit, mit der er über bestimmte Menschengruppen spricht, die Romantisierung einer Elite, das Motiv der Vergiftung und die Vergleiche mit Tieren, kennen wir aus heutiger Sicht von der antisemitischen Propaganda des NS-Regimes. Manche ForscherInnen vermuten sogar, dass Adolf Hitler Passagen aus der Versammlung von »Ein Volksfeind« in seine Programmschrift »Mein Kampf« übernommen hätte oder zumindest davon inspiriert gewesen sein könnte. Dass Ibsen selbst faschistische oder antisemitische Haltungen vertreten hat, liegt aber nicht nahe. Ibsens Werke waren trotz oder auch wegen der vielen Skandale nationale und internationale Erfolge, wodurch er bereits zu Lebzeiten großes Ansehen genoss. Nachdem er 27 Jahre im künstlerischen Exil verbracht hatte, kehrten Susanna und er wieder zurück nach Christiania. Um die Jahrhundertwende erlitt er mehrere Schlaganfälle, bis er 1906 starb. Ibsens Theatertext »Ein Volksfeind« und vor allem seine Figur des Badearztes lässt uns mit einem Gefühl der Ambivalenz zurück. Einerseits steht Dr. Stockmann für die berechtigte Kritik an Opportunismus, Machtmissbrauch und Kapitalismus und für Wahrheit und Transparenz. Andererseits ist da seine aristokratische, in Zügen sogar tyrannische Radikalität. Genau diese Zerrissenheit macht den Stoff zeitgemäß. In unserer Gegenwart sind wir täglich konfrontiert mit divergierenden Meinungen, Korruption und Hetze, die sich vor allem in digitalen Räumen konzentriert und von dort aus verbreitet. Allein der politische Kampfbegriff Volksfeind wird auch heute noch verwendet, etwa vom derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump, der 2017 US-Medien als Enemy of the People beschimpft hat. Henrik Ibsen legt mit seinem Stück auch heute noch den Finger in die Wunden unserer bürgerlichen Gesellschaft und stellt unsere demokratischen Werte auf die Probe. Was bedeutet Wahrheit überhaupt und ist sie verschiebbar? Wie handeln wir, wenn unser eigenes Wohl mit dem der Gemeinschaft divergiert? Und wie ist eigentlich unsere Macht verteilt? Bei diesen Fragen setzt auch die Regisseurin Milena Pavlovic an. In den Proben hat sie gemeinsam mit dem Ensemble und ihrem Team die unauflösbaren Widersprüche der Handlung untersucht und beleuchtet sie aus verschiedenen Perspektiven. Dabei war ein weiteres Anliegen, die Frauenfiguren des Stückes im Verhältnis zum Original zu stärken, sie am öffentlichen demokratischen Diskurs aktiver teilnehmen zu lassen oder ihnen eine wichtigere Machtposition zu verleihen. Die Bühne und Kostüme von Annike Sedello und das Licht von Sophie Thyssen spielen mit dem Motiv des Wassers und begeben sich in die Welt dieses florierenden Badeortes. Der Musiker Richard Hötter hat mit speziellen Mikrofonen Wassergeräusche aufgenommen und sie in seine Komposition integriert. Außerdem unterstützt die Musik das Krimihafte dieses tragikomischen Stoffes und ermöglicht damit ein noch sinnlicheres Abtauchen in diese spannende Geschichte. Die Vorstellung dauert ca. 2 Stunden und 25 Minuten und hat eine Pause nach ca. 75 Minuten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Theaterbesuch und bedanke mich fürs Zuhören.